Hier ist wieder Horst Gungel. Ich lese aus dem ersten Band der Jesus-Trilogie mit dem Titel Jesus, die erste Indienreise, das Kapitel Baktrien. Schon am zweiten Tag der Reise nach Baktra passierten die Karawanen die Grenze nach Baktrien. Das jedenfalls behauptete Straton, einer der Wächter, der von dort stammte, als sie eine kleine Siedlung namens Armalek durchquerten und den nahegelegenen Pass erreichten. Er sagte, »Ach, wir sind in meiner Heimat, in Baktrien, fühlt sich das gut an!« Es gab allerdings nicht so etwas wie eine Grenzstation oder Wachsoldaten, wie das der Fall war, als sie das Römische Reich verließen und ins Sassakidenreich kamen. Straton erklärte, nein, so etwas gibt's hier nicht. Das ist auch gar nicht nötig. Wir wissen schließlich, wo die Grenze ist. Ihr werdet sehen, auch die Grenze zwischen Baktrien und Bharat Ganarajiya ist nicht durch Posten gesichert. Hier ist es zwar manchmal so, dass ein lokaler Herrscher so etwas wie Wegezoll verlangt, aber die großen Reiche haben das nicht nötig. Deren Herrscher sind am internationalen Handel interessiert. Ob das wirklich so war oder ob sich Straton als Baktrier damit nur mischtig machte, war nicht ganz klar. Auf jeden Fall stand Baktrien noch unter griechischem Einfluss. Die Sprache der Händler war griechisch. Auch die Gebildeten kannten diese Sprache. Ansonsten wurde Baktrisch gesprochen. Von Alexander, dem einzigen, der auch Griechisch schreiben konnte, wusste Jesus, dass die Schrift hier auch griechisch war. Jesus suchte nun die Gesellschaft von Straton, um von ihm die Grundlagen der baktrischen Sprache zu erlernen. Das war Straton keineswegs lästig, denn er fühlte sich geehrt, dass er Jesus, dem Heiler, noch etwas beibringen konnte. Jesus seinerseits war darüber sehr glücklich, denn er hoffte, hier in Baktrien endlich Anhänger des Erwachten treffen zu können und von ihnen mehr über den Dharma zu erfahren. Und er war sich nicht sicher, ob diese Leute dann Griechisch sprachen oder Baktrisch. Wie es ausgemacht war, trafen sich die beiden Karawanenführer Agathokles und Kuschula sowie Demetrios jetzt jeden zweiten Abend mit Jesus. Jesus brachte Straton mit, der sich dadurch aufgewertet fühlte. Auf diese Weise drückte Jesus seine Dankbarkeit gegenüber dem Mann aus, auf dessen sprachkundige Hilfe er angewiesen war. Am ersten Unterrichtsabend übte Jesus mit seinen neuen Schülern das Behandeln von Knochenbrüchen. Es ging sowohl um die Behandlung von Wunden bei offenen Knochenbrüchen, als auch um das Richten der Knochen bei einfachen Brüchen oder das Schienen. Seine Schüler erwiesen sich als sehr gelehrig. Meist hatte Straton den Verletzten zu spielen. Der Unterricht war eine Mischung aus heiterem Umgang, gewissenhafter Aufmerksamkeit und Vorsicht, die dem Thema angemessen war. In ähnlicher Weise ging es ungefähr jeden zweiten Tag. Insgesamt gab es 18 solcher Unterrichtsabende in Gesundheitskunde auf dem Weg nach Baktra. Die Arbeit am Tag war ihnen inzwischen so zur eingespielten Routine geworden, dass sich oft zwei Männer dabei unterhielten. Für Jesus war das auf dieser Etappe der Reise vor allem Straton, der baktrischen Sprache wegen. Aber allmählich versuchte er auch etwas über den Dharma, die Lehre des Erwachten, zu erfahren, wozu Straton allerdings wenig Erhellendes beitragen konnte. Er war schließlich kein bekennender Laienanhänger des Buddha. Übrigens, das Wort Laienanhänger ist ein gutes Stichwort. Belauschen wir die beiden doch einmal bei ihrer Unterhaltung. Jesus fragte, du sagst, du bist kein bekennender Laienanhänger. Was eigentlich ist ein Laienanhänger genau? Und Straton antwortete ihm: Also Laienanhänger sind Männer, die von der Lehre des Buddha so überzeugt sind, dass sie sich zum Buddha bekennen. Sie sprechen feierlich eine sogenannte Zufluchtsformel. Dann werden sie als Laienanhänger angenommen. Aha, sagte Jesus und fragte gleich weiter. Gibt es eigentlich auch Laienanhängerinnen? Und Straton antwortete, ja sicher. Häufig ist es so, dass beide Ehepartner Laienanhänger sind. Manchmal auch die Kinder, allerdings erst die etwas größeren. Und Jesus wollte noch mehr wissen. Du hast gesagt, sie sprechen eine Zufluchtsformel. Weißt du, was sie sagen? Straton antwortete, das kann ich dir nicht wörtlich sagen, denn diese Formel ist in einer fremden Sprache gesprochen. Aber ich habe einen Freund gefragt, der Laienanhänger des Buddha ist. Der hat mir gesagt, sie bekennen sich erstens zum Buddha, ihrem großen Vorbild, zweitens zu seiner Lehre und drittens zur Gemeinschaft, die diesen Weg geht. Das sind die Mönche. Jetzt wollte Jesus wissen, worin besteht der Unterschied zwischen Laienanhängern und Mönchen? Und Straton erläuterte ihm, da gibt es einen großen Unterschied. Laienanhänger leben ihr ganz normales Leben, geben aber mal zu Vorträgen der Mönche und bringen vielleicht auch kleine Opfer dar, Räucherwerk oder so. Aber sie haben einen ganz normalen Beruf, also Bauer, Händler oder Handwerker. Die Mönche hingegen arbeiten nicht. Sie beschäftigen sich ganz mit religiösen Dingen. Und sie machen etwas, das heißt Meditation. Was es genau ist, kann ich nicht sagen, aber dabei sitzen sie mit verschränkten Beinen auf dem Boden. Jetzt fragte Jesus nach, wovon leben sie denn, wenn sie keine Bauern, Händler oder Handwerker sind? Und Straton erläuterte ihm, sie gehen jeden Tag mit einer Schale auf Almosengang. Die Laienanhänger geben ihnen etwas. Mitunter bringen Laienanhänger ihnen auch etwas zu essen oder spenden Roben oder Arznei. Jesus dachte einen Moment nach, dann fragte er, gibt es eigentlich auch weibliche Mönche? Und Straton antwortete, ja, die gibt es auch, die nennt man Nonnen. Bei denen ist es ähnlich, es gibt aber sehr viel weniger davon. Ach, und noch das, was ganz Wichtiges, Mönche und Nonnen sind strikt getrennt. Sie wohnen nicht zusammen, sie unterhalten sich nicht miteinander, sie gehen auch nicht gemeinsam auf Wanderschaft. Mönche und Nonnen sind also strikt getrennt. Ach, sagte Jesus, dann gibt es wohl auch keine Ehen unter ihnen. Straton schüttelte den Kopf. Nein, das ist völlig undenkbar. Es gibt auch keine Ehen zwischen Mönchen und Laienanhängerinnen oder zwischen Nonnen und Laienanhängern. Das ist unmöglich. Und Jesus bohrte nach. Und wie ist es mit Liebschaften? Straton schüttelte entschlossen den Kopf. Nein, sie würden sofort aus dem Orden, also der Gemeinschaft der Mönche bzw. Nonnen, ausgeschlossen. In dieser Weise informierte sich Jesus über die Gebräuche von Mönchen, Nonnen, Laienanhängern und Laienanhängerinnen des Buddha. Über den Dharma, die Lehre des Buddha, konnte ihm Straton leider nichts sagen. Aber über die Gebräuche und Kultstätten der Anhänger des Erwachten wusste er bald recht gut Bescheid und zog so seine Schlüsse. Es erinnerte ihn etwas an die Essener. Allerdings war bei den Mönchen und Nonnen des Buddha die Geschlechtertrennung noch sehr viel strenger. Auch unterschieden sie sich von den Essenern darin, dass die Essener einem Handwerk nachgingen, die Mönche jedoch nicht. Diese praktizierten nur ihre Religion und lehrten. Insofern war es ähnlich wie bei den jüdischen Rabbinern. Auf diese Weise verging die Reise für Jesus mit der täglichen Routine sowie mit den medizinischen Lehrstunden an jedem zweiten Abend und den Gesprächen, vor allem mit Straton. Natürlich war auch dieser Reiseabschnitt anstrengend. Sie hatten allerdings keine Probleme mit Räubern, höchstens mit einigen Kleingruppen, die nachdrücklich einen Wegzoll verlangten.
Der Reiseabschnitt zwischen Herat und Baktra verlief eine Zeit lang entlang eines Flusstales, aber auch immer wieder über hohe Bergketten und Passstraßen, so dass sie froh waren, im Sommer unterwegs zu sein. Dieser ganze Abschnitt befand sich in einer Gegend, die heute als Afghanistan bekannt ist. Sie hatten bereits den allergrößten Teil dieser Reiseetappe zurückgelegt, da kam einer der Kundschafter zurückgeritten. Er erstattete in solchen Fällen normalerweise Alexanderbericht. Heute jedoch ritt er direkt auf Jesus zu. Verehrter junger Herr, es gibt da etwas, das euch interessieren wird. In ungefähr 3 Meilen Entfernung kommen uns 2 Personen entgegen. Ihrer Kleidung und ihren geschorenen Köpfen nach sind es Mönche, die den Lehren des Erwachten folgen. Das war nun wirklich eine ganz außerordentliche Nachricht für Jesus. Seit fast einem Dreivierteljahr, seit er von Demetrius erstmals von einem Erwachten gehört hatte, konnte er Menschen treffen, die der Lehre des Erwachten folgen. Inzwischen wusste Jesus, dass man diesen Erwachten den Buddha nennt. Er hatte dieser Begegnung mit Anhängern des Buddha entgegengefiebert. Eine Begegnung, die heute endlich Wirklichkeit werden sollte. Zum Glück bildete an diesem Tag die Karawane von Agathokles den vorderen Teil des Konvois. Da Jesus die ersten 30 Kamele überwachte, war er ziemlich an der Spitze. Und vor jeder Wegbiegung war er ganz aufgeregt. Würde er sie jetzt sehen? Sollte er sie etwas fragen? Dann kam ihm eine Idee. Sie gingen doch auf Almosengang. Sicher wäre es gut, ihnen etwas vom Proviant abzugeben. Ob sie wohl Griechisch sprachen? Vermutlich nicht, er musste es auf Baktrisch versuchen. Sie hatten schätzungsweise fast 3 Meilen zurückgelegt, da sah er sie nach einer Wegbiegung. Aber sie gingen nicht der Straße entlang. Dennoch bestand kein Zweifel daran, dass diese beiden glatzköpfigen Männer Mönche des Buddha waren. Man erkennt es an den gelben Roben, die sie trugen. Aber was machten sie denn da? Sie saßen etwas abseits des Weges unter einem Baum. Da fiel es Jesus wieder ein. Straton hatte von einer religiösen Übung gesprochen, die Meditation heißt und meist mit verschränkten Beinen sitzend unternommen wird. Und je näher sie kam, desto klarer wurde ihm, die meditieren tatsächlich. Die beiden Mönche betrachteten die Karawane, die hier doch eigentlich das Ereignis des Tages war, überhaupt nicht. Sie saßen einfach ruhig da, die Gesichter ganz entspannt. Ob sie wohl auf dieser Weise mit einer Gottheit kommunizierten? Vielleicht mit dem Buddha selbst? Jesus wurde klar, dass es heute zwar zu einem optischen Kontakt mit Mönchen, die dem Buddha folgten, gekommen war, dass er aber jetzt noch nicht die Gelegenheit haben würde, mit ihnen zu sprechen. Umso mehr freute er sich auf die Ankunft in Baktra und sein erstes Gespräch mit einem von ihnen. Am Abend lagerten sie in Sichtweite eines Bauernhofs, der in der Nähe eines Bachs lag. An diesem Bachlauf wurde überall Landwirtschaft betrieben. Es war offensichtlich, dass die Höfe mehr produzierten, als zur Eigenversorgung nötig war. Das war ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie sich einer Stadt näherten. Und Jesus wusste, dass es nicht irgendeine Stadt war. Es war Baktra, die Hauptstadt des Baktrischen Reiches. In dieser Nacht schlief Jesus sehr unruhig. Die Vorfreude auf die Stadt, die Spannung, was ihn erwarten würde, aber auch die Angst davor, dass er von der Begegnung ähnlich enttäuscht sein könnte wie bei den Zoroastern oder den Rabbinern in Jerusalem. All das ließ ihn kaum Schlaf finden. Früh am Morgen stand er auf. Diese Unruhe, da erschien vor seinem geistigen Auge das Bild der beiden Mönche, die, trotz des Trubels beim Vorbeiziehen der Karawane, völlig unberührt meditierten. Das will ich auch lernen, sagte sich Jesus. Nach dem Frühstück und dem Aufstellen der Karawane für diesen Tag ging es endlich los. Gut eine Stunde später sah man in einer Entfernung von vielleicht 4-5 Meilen die Stadt in einer Ebene liegen. Als sie sich näherten, erkannte Jesus, dass sie ringförmig angelegt war. Ringstraßen um einen Mittelpunkt, vermutlich der Sitz des Herrschers. Von dort gingen Straßen sternförmig in alle Richtungen. Um die Stadt befand sich ein grüner Versorgungsgürtel mit intensiver Landwirtschaft. Die Getreidefelder waren bereits gemäht, aber Gemüse und Obst wurde geerntet. Auf der Straße begegneten sie jetzt landwirtschaftlichen Fuhrwerken. Und sie sahen auch Mönche, die eine Bettelschale trugen auf dem Weg in die Stadt. Heute aber wird es noch viel Arbeit geben, das wusste Jesus. Das war immer so, wenn sie am Ende einer Etappe in einer Stadt den Karawanenplatz aufsuchten und ihr Lager einrichten. Jesus wusste, dass sie etwa eine Woche hier bleiben würden. Das hatte er von Agathokles erfahren. Dieser hatte ihm auch die ersten 3 Tage des Aufenthalts freigegeben. Danach würde er wieder gebraucht. Jesus hatte sich über die freien Tage gefreut. Aber er war nicht ganz sicher, ob er dann weiterreisen würde. Vielleicht war er bereits hier am Ziel. Vielleicht war das der Ort, an dem sich alle seine Wünsche erfüllen sollten. Wer weiß. In dieser spannenden Ungewissheit schlief Jesus an diesem Abend in Baktra am Karawanenplatz ein. Nachdem die letzte Nacht vor Spannung und Aufregung so unruhig war, schlief er in dieser tief und fest. Er hatte erreicht, was er erreichen wollte. Er war bei den Menschen, die die Lehre des Erwachten kannten. Am nächsten Morgen machte sich Jesus auf die Weg Richtung Stadtzentrum. Auf dem kam ihm ein Mönch entgegen. Wer sollte wohl besser Bescheid wissen, wo ich hier Informationen über den Erwachten bekommen kann, dachte er. Guten Tag, Ehrwürdiger, sprach er den Mönch auf Baktrisch an. Ich bin soeben in Baktra eingetroffen. Ich komme als Pilger aus dem Römischen Reich und bin auf der Suche nach der Lehre des Buddha. Wohin muss ich gehen, um mehr zu erfahren? Der Mönch sah ihn erstaunt an. Zwar kamen gelegentlich Handelskarawanen aus dem Römischen Reich durch die Stadt, aber ein Pilger, der diesen weiten Weg auf sich genommen hatte, um die Lehre des Buddha zu suchen, war ihm noch nie untergekommen. Dergleichen hat er auch noch nie gehört. Und er sagte: Junger Herr, das freut mich außerordentlich, dass ihr diese weite Reise auf euch genommen habt. Lasst mich euch den Weg zu unserem Kloster zeigen. Der Mönch hieß übrigens Schradamitta. Sie gingen jetzt gemeinsam ins Zentrum der Stadt. Unterwegs erkundigte sich Schradamitta nach Einzelheiten der beschwerlichen Reise von Jesus nach Baktrien. Beim Kloster bat Schradamitra den jungen Pilger, sich einen Moment zu gedulden. Jesus fand sich in einer Eingangshalle wieder. Die Tür, durch die sie eingetreten waren, stand offen. Rechts und links an den Wänden waren jeweils 2 Türen. Durch eine davon war Schradamitra verschwunden. Vor ihm befand sich eine besonders große Tür. Aber alle diese Türen waren geschlossen. An der einen Seitenwand des Raumes, in dem er war, sah Jesus ein Gemälde. Es zeigte einen großen Baum. Am Fuß des Baumes war ein Art riesengroßes Licht, also fast sonnengleich. Im Verhältnis zum Baum musste dieses dargestellte Licht einen Durchmesser von an die 2 Meter haben. An der anderen Seitenwand hing ein Gemälde, das einen Löwen auf dem Berggipfel darstellte. Der Löwe sah mächtig aus. Er hatte den Kopf erhoben und das Maul geöffnet, als würde er brüllen. Jesus fragte sich, was diese Bilder wohl darstellen sollten.
Dies zeigt den Löwenruf, sagte Schradamitta, der inzwischen zurückgekommen war. Der Löwe ist der König der Tiere, der höchste unter den Tieren. Sein Ruf ist weithin vernehmlich. Daher stellt der Löwe den Buddha dar, der der höchste unter den Menschen ist. Wie der Löwenruf weithin zu hören ist, so ist auch die Stimme des Buddha weithin zu vernehmen. Sie ruft diejenigen, die nur wenig Staub auf den Augen haben und so in der Lage sind, das Wunderbare zu erkennen. Der Löwenruf des Buddha war erfolgreich. Ihr, junger Herr, habt ihn selbst im Römischen Reich gehört. Ihr seid seinem Ruf gefolgt und jetzt hier angelangt. Willkommen im großen buddhistischen Tempel von Bactra. Jesus strahlte übers ganze Gesicht. Ich verstehe, ihr stellt den Buddha in Bildern nicht dar. Ihr macht euch kein Bild vom Erwachten, sondern stellt ihn in Symbolen dar, zum Beispiel hier als Löwen, dessen Ruf bis in ferne Länder zu hören ist. Nun drehte sich Jesus zu dem Bild auf der anderen Seite. Dieses sonnengleiche Licht hier am Fuß des Baumes symbolisiert ebenso den Erwachten und vermutlich auch den Moment des Erwachtens. Daraus schließe ich, dass der Buddha, als er erwachte, unter einem Baum saß und meditierte. Vermutlich nennt er diesen Baum dann den Baum des Erwachens. In diesem Moment ertönte eine Stimme von der Seite. Sie gehörte einem anderen Mönch, dessen Kommen Jesus zuvor gar nicht bemerkt hatte. Und er sagte, »Ganz ausgezeichnet, junger Mann, ihr seid von großartigem Verständnis und rascher Auffassungsgabe. Ich schätze, ihr habt nur wenig Staub auf den Augen, sodass ihr in der Lage seid, die Lehre des Erhabenen zu verstehen und zu praktizieren.« Und mit einer höflichen Verbeugung verschwand dieser Mönch so plötzlich, wie er aufgetaucht war hinter einer der Türen. Jesus sah Schradamitta fragend an, und dies erklärte ihn auf. Das war Shantiraja, der Sekretär des Abtes. Bei ihm war ich eben. Denn Nyanaketu, so heißt er, sitzt noch in Meditation. Shantiraja wird dem Abt sagen, dass ihr ihn zu sprechen wünscht, sobald er seine Meditation beendet hat. Sicher wollte er wissen, was denn das für ein Pilger ist, der aus dem römischen Reich kommt, um die Lehre des Erhabenen zu suchen. Und eins ist sicher, Herr Jesus, mit dieser trefflichen Analyse habt ihr Shantiraja beeindruckt. Ich bin sicher, dass er Nyanaketu davon berichten wird. Ich selbst muss jetzt weiter. Wartet bitte im Meditationsraum auf den Akt. In diesem Moment öffnete er die Doppeltür, hinter dem sich ein großer Raum befand, der gewiss 300 Menschen Platz bot. Gekrönt war er von einer Kuppel. Auf dem Boden lagen vereinzelte Matten mit ein oder zwei Kissen darauf. Auf vier solcher Kissen saßen Mönche mit beschränkten Beinen. Offensichtlich in Meditation. Jesus suchte sich eine Matte in der Nähe der Tür, damit der Abt ihn leichter finden könnte, wenn er kam. Er nahm Platz und betrachtete den vorderen Teil des Raums. Dort stand nahe der Wand eine Art Altar. Darauf befanden sich zwei große Schalen mit frischem Obst, vermutlich Opfergaben. Im vorderen Teil sah er sieben kleine Schalen. Was diese enthielten, konnte man nicht sehen. Aber Jesus erinnerte sich, eben solche sieben Schalen auch bei den Zoroastern gesehen zu haben. Außerdem erinnerte das an die siebenarmigen Leuchter in jüdischen Tempeln. Offensichtlich wurde die sieben, die heilige Zahl, überall geschätzt. Oberhalb des Schreines war an der Wand ein goldenes Rad mit 8 Speichen dargestellt. 8, nicht 7. Es musste also in der Lehre des Buddha etwas besonders Verehrtes geben, das aus 8 Teilen bestand.
Aber das dürfte nichts Stehendes, nichts Statisches, in Stein gemeißeltes sein, wie die heiligen Schriften, die er kannte, und auf die sich die Priester immer mit der Formel »Es steht aber geschrieben« bezogen, wenn sie nicht weiter wussten. Dass es etwas Dynamisches, etwas Bewegliches sein musste, erkannte man daran, dass es ein Rad war. Ein Fortbewegungsmittel, etwas, das einen weiterbringt. Auf diese Art versuchte Jesus durch genaues Betrachten zu ergründen, was die Symbolik bedeutete. Nun öffnete sich die Tür, Jesus sah auf, in der Tür stand ein großer Mann in einer Robe, der wohlwollend, aber auch auffordernd auf ihn blickte. Jesus stand auf und verbeugte sich schweigend vor ihm. Er wollte ja die meditierenden Mönche nicht stören. Er folgte Jana Ketu in angemessenem Abstand. Sie kam durch einen langen Gang mit vielen Türen. Jana Ketu öffnete eine davon. In dem Raum stand Chandiraja, der Sekretär. An der Wand war eine große Tabelle. In jedem Feld befand sich ein Nagel, an manchen hingen kleine Schiefertafeln, auf denen kleine bunte Symbole zu sehen waren. Das musste ein Plan sein, wunderte sich Jesus, der eine solche Planungsmethode noch nie gesehen oder auch nur davon gehört hatte. Durch eine weitere Tür kam man in den Raum von Jana Ketu. Rechts auf dem Boden lag eine Matte, der Größe nach vermutlich eine Schlafmatte mit Decken darauf. Links gab es einen einfachen Meditationssitz, genauso wie im Tempel. Und an der Stirnseite des Raums leicht erhöht, stand eine Art Stuhl, über dem eine rote Decke lag. Das erinnerte etwas an einen Thron. Und darauf nahm jetzt Jana Ketu Platz. Es scheint also eine Art Hierarchie zu geben, überlegte Jesus. Der Abt war offensichtlich ein Höherstehender, das sollte der Sitz deutlich machen. Andererseits befand man sich offensichtlich auch in seinem Schlafzimmer, das ganz einfach eingerichtet war, also Bescheidenheit zeigen sollte. Die Tatsache, dass der Abt ihn selbst geholt und dafür nicht seinen Sekretär geschickt hatte, zeigte Jesus, dass, trotz der wohl in Klöstern üblichen Hierarchie, Jana Ketu nicht als abgehoben und eine Art Herrscher gesehen werden wollte. Selbstverständlich wartete Jesus, dass Jana Ketu das Gespräch eröffnete. Und er sagte, »Herr Jesus, ich bin erstaunt, einen so jungen Mann von so weit her entfernt hier begrüßen zu können. Ist es wirklich allein die Lehre des Buddha, die euch hierher führt?« Jesus nickte. »Ja, ehrwürdiger Herr, einzig und allein meine Suche nach der Wahrheit und der Lehre des Buddha.« Dann erzählte Jesus kurz von seinen Erlebnissen im Tempel von Jerusalem, seinem Jahr bei den Essenen, seine Begegnung mit Dimitros in Antioch und auch seine früheren Überlegungen, zu den Therapeuten zu gehen. Jana Ketu runzelte die Stirn. »Zu den Therapeuten? Was sind das für Leute?« fragte er. Jesus zuckte die Schultern. »Ich weiß nur, dass sie eine besondere Heilmethode haben. Das hat mir ein Priester in Jerusalem erläutert. Denn sie heilen die Krankheiten des Körpers und der Seele nach einer eigentümlichen, aber logischen Methode in 4 Schritten. Sie ergründen erst, was das Problem ist. Das ist noch ganz normal. Aber statt nun die bekannten Heilmittel anzuwenden, fragen sie nach den Ursachen. Nun bekämpfen sie nicht die Krankheiten mit den üblichen Methoden, sondern entscheiden sich, die Ursache zu bekämpfen. Und schließlich machen sie einen genauen Plan, wie man die Ursache bekämpfen kann.« Jana Ketu war hoch erfreut, als er dies hörte. »Ach«, sagte er, »offensichtlich haben die Gesandten, die Kaiser Ashoka vor über 300 Jahren ins Abendland schickte, doch etwas ausgerichtet. denn diese Methode entspricht den vier edlen Wahrheiten, einer Kernlehre des Erhabenen. Der Name Therapeuten ist ganz offensichtlich abgeleitet von Theravada. Das ist die Richtung innerhalb der Lehre des Buddha, der auch wir in diesem Kloster folgen. Jesus überlegte. Offensichtlich gab es unterschiedliche Auslegungen der Lehre des Buddha, wobei er sich hier bei einer Richtung befand, die irgendwie mit den Therapeuten zusammenhängt. Er fragte, könnt ihr mir bitte die Lehre von den vier edlen Wahrheiten, die offensichtlich sehr wichtig ist, kurz erläutern? Und Naketu antwortete ihm, ja sicher, das ist die Grundlage der Lehre des Buddha. Zunächst aber muss man sich klar machen, dass alles, was entsteht, jedes Phänomen, alles, was es gibt, in Abhängigkeit von Bedingungen entsteht. Fehlen diese Bedingungen oder einige davon, schon das Fehlen einer einzigen kann ausreichen, dann verschwindet auch das Phänomen. Wenn man zum Beispiel Weizen ernten will, braucht man Boden, Weizenkörner, Wind, Regen und einen Sommer. Nur dann kann man Weizen ernten. Und auf der Grundlage dieser Überlegungen zum Entstehen in Abhängigkeit von Bedingungen hat der Buddha Folgendes herausgefunden. Die erste edle Wahrheit besagt, dass es Dukkha gibt. Dukkha ist alles, was unschön ist, was unvollkommen ist, was wir nicht wollen, was vielleicht sogar leidvoll ist. Und wenn man es genau zu Ende denkt, ist jedes abhängig von Bedingungen entstandene Phänomen Dukkha. Die zweite edle Wahrheit sagt, dass Dukkha, wie alles abhängig von Bedingungen entstandene, Ursachen hat. Die Ursache von Dukkha liegt in unserer Gier, aber auch in unserem Hass begründet und in unserem Unverständnis der Dinge. Die dritte edle Wahrheit besagt, dass wir unsere Gier, unseren Hass und unsere Unwissenheit überwinden müssen, damit Dukkha verschwindet. Und die vierte edle Wahrheit ist die vom Weg dorthin, also dem Weg zur Überwindung von Gier, Hass und Unwissenheit. Wir sagen auch Verblendung dazu. Das ist der edle achtfache Pfad. Jesus freute sich. Das ist ebenso genial wie logisch, auch wenn ich darüber noch reflektieren muss, um es nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern ihm auch wirklich folgen zu können. Nun verstehe ich auch den Sinn des achtspeichigen Rades im großen Meditationsraum. Es stellt den edlen achtfachen Pfad dar. Und der wird als Rad dargestellt, weil er einen allmählich immer weiterbringt, wenn man es umsetzt. Man kommt auf dem Pfad voran, daher das Symbol des Rades. Natürlich ist der edle achtfache Pfad eine runde Sache. Außerdem ist das Rad die bedeutendste Erfindung in der Menschheitsgeschichte. Das Wagenrad in der Geschichte der Technologie und der edle achtfache Pfad in der Geschichte der Geisteswissenschaft. Naketu nickte befriedigt. Er sagte, Herr Jesus, ihr lernt schnell und kombiniert gut. Es ist eine Freude, euch zuzuhören. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Sicher, ehrwürdiger Naketu, antwortete Jesus. Auch wenn ich damit noch etwas eurer kostbaren Zeit beanspruche. Aber eure Unterweisung wäre nicht komplett, wenn ihr mir nicht noch den edlen achtfachen Pfad erläutern würdet. Also das, was auf dem Weg zum Erwachen voranbringt. Naketu lehnte sich zurück, dann sagte er, das ist nicht so wie bei eurer Reise von Jerusalem hierher. Da gab es einzelne Abschnitte.
die ihr nacheinander bereiten musstet. Zunächst der Weg von Jerusalem nach Antioch, dann von dort zum Euphrat und so weiter. Der edle achtfache Pfad, das sind eher 8 Baustellen, an denen ihr zu arbeiten habt. An jeder einzelnen Baustelle immer weiter, bis man das Geübte vollkommen beherrscht. Ich nenne jetzt die 8 Pfadglieder, die 8 Baustellen, an denen man arbeiten muss. Das sind erstens die rechte Absicht. Und davon habt ihr jetzt schon eine ungefähre, aber noch sehr unvollständige Vorstellung. Das gilt es allmählich weiterzuentwickeln, bis letztendlich zur vollkommenen Absicht. Zweitens die rechte Entschlossenheit. Es war eine gewisse Entschlossenheit nötig, um die Reise hierher auf euch zu nehmen. Aber auch eure Entschlossenheit muss immer weiterentwickelt und genährt werden, sonst verkümmert sie. Drittens die rechte Rede. Man soll nicht nur wahrheitsgemäß sprechen, wie das sicher auch eure bisherige Religion verlangt. Eure Rede soll auch liebevoll sein. Sie soll hilfreich für eure Gesprächspartner und für euch selbst sein. Außerdem sollte sie harmoniestiftend sein. Und das ist besonders schwierig, sie sollte immer zur rechten Zeit erfolgen, nämlich dann, wenn der Gesprächspartner aufnahmefähig ist. Das vierte ist das rechte Handeln. Nicht nur eure Sprache sollte liebevoll und so weiter sein, sondern sie muss auch Ausdruck in euren Taten finden. Fünftens, der rechte Lebenswandel. Eure ganze Lebenseinstellung, euer Umgang mit anderen, euer Beruf, kurz so wie ihr durchs Leben wandelt, sollte von Freundlichkeit, Liebe, Hilfsbereitschaft und dem Wunsch, Harmonie zu stiften, durchdrungen sein. Sechstens, die rechte Bemühung. Ja, alles das ist mühsam. Ihr müsst euch wirklich darum bemühen. Halbherzigkeit führt nicht weit. Siebtens, die rechte Achtsamkeit. Damit man alles machen kann, muss man ganz achtsam und wissensklar sein. Hinsichtlich dem, was man tut, hinsichtlich den anderen Menschen und unserer ganzen Umwelt. Ihr müsst so genau hinsehen, wie ihr das gemacht habt, als ihr hier im Haus den Löwen, den Baum des Erwachens und das achtspeichige Rad gesehen habt. Das war rechte Achtsamkeit. Und das letzte, der achte, ist rechte Samadhi, als die richtige und immer bessere, schließlich die vollkommene Art, euch in der Meditation zu vertiefen. Jesus war beeindruckt. Er sagte, das ist ein sehr ambitioniertes Unterfangen. Um das umzusetzen, brauche ich Unterricht in Meditation und Gesprächspartner oder eine Gesprächsgruppe von Menschen, die den edlen achtfachen Pfad praktizieren. Sonst wird es nicht gehen. Und der Abt sagt, ganz genau. Wenn ihr möchtet, könnt ihr morgen früh vorbeikommen, und zwar eine Stunde nach Sonnenaufgang in den Meditationsraum. Dort wird ein Mönch zugegen sein und euch und einigen anderen Anweisungen geben. Das klang für Jesus ganz nach dem Ende der Audienz. Er stand auf, verbeugte sich tief vor Jnanaketu und drückte in wohlgesetzten Worten seinen Dank aus. Dann zog er sich unter Verbeugungen zurück. Jetzt kannte Jesus die zentrale Lehre des Erhabenen, über die er nachzudenken gedacht. Er hatte gesehen, dass im Zentrum der Stadt ein Park war. Dort wollte er sich auf die Wiese setzen und darüber nachdenken. Ob das Meditieren war, das wusste er nicht. Er setzte sich jedenfalls unter den Baum, wobei er lächelte. Er dachte an das Bild im Kloster, auf dem der Baum des Erwachens abgebildet war.
und darunter dieser strahlende Glanz, die den Buddha im Moment des Erwachens symbolisierte. Nachdem er einige Zeit gesessen und über den edlen achtfachen Pfad reflektiert hatte, hörte er Stimmen in der Nähe, die er erst nicht weiter beachtete. Erst als die Worte Mönch, Meditation und Buddha an sein Ohr drangen, blickte er auf. Etwa 10 Meter von ihm entfernt saßen 4 Mönche im Gespräch. Jesus stand auf. Er näherte sich und blieb etwa 5 Meter vor ihnen stehen. Er nahm eine demütige Haltung ein, denn er wollte sie einerseits nicht im Gesprächsfluss stören. Gleichzeitig wollte er aber zeigen, dass er ein Anliegen hatte. Einer der Mönche sah kurz zu ihm auf, und als eine Gesprächspause eintrat, fragte dieser: »Habt ihr ein Anliegen, junger Herr?« »Ja, in der Tat«, antwortete Jesus. »Ehrwürdige, ich komme aus einer fernen Gegend im Römischen Reich, um mehr über den Buddha und seine Lehre zu erfahren. Heute Morgen war ich bei Jnanakedu, der hat mir die 4 edlen Wahrheiten und den 8 edlen achtfachen Pfad dargelegt. Und ich möchte irgendwo Meditation erlernen und mich mit anderen über die Lehre des Buddha austauschen. Könnt ihr mir da einen Rat geben?« »Wie lange willst du dir denn dafür Zeit nehmen?«, fragte einer aus der Mönchsrunde. Jesus wog ab. »Ich reise derzeit als Gehilfe in einer Karawane. Eigentlich habe ich nur 3 Tage Zeit. Wenn ich aber eine gute Möglichkeit zum Lernen und Meditieren hätte, würde ich meine Stelle bei der Karawane aufgeben. Dann könnte ich hier auch ein Jahr oder noch länger bleiben.« Die Mönche sahen sich an. Dann richtete der Älteste der Runde das Wort an ihn. »Das mit den 3 Tagen ist keine Option. Aber falls es dir so ernst ist, dass du wirklich 1 Jahr oder länger darauf verwenden möchtest, dann solltest du Novize werden. Das ist so etwas wie Mönchslehrling. Du könntest 1 oder mehrere Jahre im Kreis der Mönche leben, lernen und hinterher entweder zum Mönch ordiniert werden oder aber jederzeit dieses Ansinnen aufgeben und in ein bürgerliches Leben zurückkehren.« Einer der anderen Mönche ergänzte: »Also, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das nicht hier in Bactra machen. Wenn du mit einer Karawane unterwegs bist, so zieht ihr doch sicher nach Gandhara oder nach Bharat Ganarajia. Dort hast du wesentlich bessere Möglichkeiten, dort gibt es zahlreiche Klöster.« Und ein dritter ergänzte: »Es gibt dort auch verschiedene Schulrichtungen der Lehre des Buddha. Vielleicht schaust du dich erst einmal um, was dir am besten erscheint.« Nach einigen weiteren Wortwechseln, die das Gesagte vertiefen, bedankte sich Jesus und ging nachdenklich zurück. Es schien also verschiedene Schulrichtungen unter den Mönchen zu geben. Das musste also so ähnlich sein wie zwischen der Lehre der Rabbiner und der Essener. Das machte die Sache komplizierter, als er es erwartet hatte. Eigentlich hatte er gehofft, etwas zu finden, was die Wahrheit war. Aber so einfach war es wohl nicht. Er würde suchen müssen, welche dieser Lehrinterpretationen ihm am besten erschien, oder auch er musste das nächstbeste ausprobieren. Vermutlich war es dazu aber am besten, dorthin zu gehen, wo die Lehre des Erhabenen in verschiedenen Facetten erblühte, wo es verschiedene Richtungen gab, also nach Gandhara. Das gehörte seit einigen Jahrzehnten nicht mehr zu Baktrien. Mindestens bis dorthin konnte er mit Agathokles Karawane ziehen. Dann hätte man, wie er gehört hatte, die großen Gebirge hinter sich gelassen. Von dort an gab es auch fruchtbares Land, besser noch als am Euphrat, am Jordan oder am Nil, wie er von Begegnungen mit anderen Karawanen wusste. Damit war für Jesus erst einmal klar, er reiste mit seiner Karawane weiter und konnte den Hindukusch noch vor Wintereinbruch überqueren.
die restliche Zeit in Baktra, halber dabei, die Karawane für diese letzte große Hochgebirgstour bereit zu machen. Ende dieses Kapitels.